Der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und einer Sonderepisode. Die Katze ist aus dem Sack. WrestleMania 43 im Jahr 2027 findet in Saudi-Arabien statt. Reaktionen, Informationen, Diskussionen, all das gibt es in dieser Episode. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo, let's go.
Man muss dazu sagen, es war das schlecht gehütetste Geheimnis im Wrestling, oder?
Also klar, wir hatten natürlich auch die Comebacks von CM Punk und AJ Lee natürlich. Also das ging schon in eine ähnliche Richtung. Und dann hatten wir einfach noch Leaks selbst von den Verantwortlichen auf Snapchat, auch wild in 2025. Ja, aber wie du schon sagst, es war ein sehr schlecht gehütetes Geheimnis. Und es war ja auch eine Sache, wenn man es mal ehrlich ist, gerade auch wenn man sich anguckt, guck mal, der Rumble geht jetzt auch rüber. Nächstes Jahr schon, und in 2 Jahren folgt WrestleMania. War so ein bisschen eine Frage der Zeit, oder?
Eigentlich ja. Wir haben es befürchtet, erwartet, aber gleichzeitig auch. Also wenn man das ganze Geschehen realistisch betrachtet, ist es eigentlich eine Konsequenz gewesen. Nichtsdestotrotz, die Reaktionen waren sehr, sehr negativ, sehr emotional natürlich auch geführt. Deswegen natürlich auch an euch da draußen der Aufruf, gerne in den Kommentaren diskutieren, aber bitte da auch sachlich bleiben auf einem gewissen Niveau bei aller Emotionalität. Da bitte darauf achten, dass man da auch eine gewisse Contenance wahrt. Das werden wir heute auch machen. Du und Markus, ihr habt im Magazin schon mal drüber gesprochen, was quasi vor dieser offiziellen Pressekonferenz, dem Big Announcement am Freitagabend, bereits bekannt gewesen ist. Ich fasse das alles nochmal ganz kurz und knapp zusammen, damit wir da alle auf dem gleichen Stand sind, weil vielleicht haben nur einige so ein bisschen was mitbekommen. Deswegen gehe ich jetzt hier mal ganz kurz von vorne durch, weil du hast es gerade eben schon angesprochen, Snapchat. Ich weiß gar nicht, dass das 2025 noch ein Ding ist, aber Snapchat, ja, das gibt's noch. Nämlich, da gab es ein kurzes Snapchat-Video, nämlich von Turki Al-Sheik. Und Turki Al-Sheik, das ist der GEA-Chef. GEA, das ist nichts weiter als die General Entertainment Authority, das heißt, das ist die staatliche Behörde in Saudi-Arabien für Unterhaltung, Freizeit und Kultur. Der hat das da versehentlich schon rausgehauen vor lauter Begeisterung und hat dann eben, ist auch gleich wieder zurückgezogen nach ein paar Minuten, aber wir wissen natürlich, ja, das Internet vergisst nicht. Und ja, Daraufhin gab es natürlich dann die Ankündigung, ein Special Announcement für Freitag, 21 Uhr deutscher Zeit mit Triple H und weiteren Superstars und Legenden. Shawn Michaels war dabei, ein Undertaker, Seth Rollins, Logan Paul, Bianca Belair, Liv Morgan, Stephanie Vaquer sowie Charlotte Flair. Und natürlich war auch von der saudischen Fraktion natürlich jemand zugegen, und das war der Unterhaltungsminister Turki Al-Sheik. Der war nämlich dann auch mit dabei. Also das ist schon mal hier der erste Punkt. Und dann haben wir ja diese Pressekonferenz bekommen. Es war eigentlich klar, dass es eben diese Richtung gehen würde. Und da wurde quasi noch einmal Nägel mit Köpfen gemacht. Also 2027 findet erstmals WrestleMania, dann eben WrestleMania 43 in Saudi-Arabien statt. Ein Zweitages-Event. Es gibt bis jetzt noch kein konkretes Datum. Austragungsort wird Riyadh sein. So. Und dann gehen wir mal diese Pressekonferenz ganz kurz durch, Kai, weil ich finde, das ist auch ganz interessant. Und da können wir auch gleich in eine Diskussion einsteigen, weil wir haben so ein paar Punkte, die wir abfrühstücken müssen. Wir werden auch gleich noch so über die Business-Hintergründe kurz sprechen, aber gehen wir vielleicht erstmal diese Pressekonferenz durch. Ich habe es gerade angesprochen, wer dabei gewesen ist. Natürlich federführend war hier ein Triple H, der die Show angekündigt hat. Wir haben auch einen Joe Tessitore als Moderator quasi gesehen. Was ich aber besonders interessant fand, war, Kai, dass zwei Superstars hier zu Wort gekommen sind. Das war namentlich der Undertaker und Bianca Belair. Mhm. Und der Undertaker hat sozusagen hier die Aufgabe bekommen, zu erklären, was denn das Besondere an Saudi-Arabien und den Fans ist. Und er hat sozusagen betont, ja, auch die Fans da, die haben Begeisterung für Wrestling. Und wir werden überrascht sein, wie viel Leidenschaft die fürs Wrestling haben. Und Bianca Belair auf der anderen Seite hat zum einen die Gastfreundschaft und da auch erneut die Begeisterung des Publikums in Saudi-Arabien hervorgehoben, aber dann auch nochmal den Stellenwert, den das Damenwrestling in Saudi-Arabien gehabt hat. Also sie hat gesagt, das ist für uns immer eine Chance gewesen, Geschichte zu schreiben. Sie sieht sich da auch als Botschafterin in einer gewissen Art und Weise und hat auch dann noch einmal hervorgehoben, was für eine große Chance das ist, um eben eine Entwicklung voranzutreiben. Und ich weiß nicht, wie dein Eindruck war. Also mag mich jetzt böse, zynisch oder was auch immer nennen. Natürlich wollte man uns hier was verkaufen. Das hat man auch daran gemerkt, dass beispielsweise keine Presse vor Ort gewesen ist. Das war quasi eher eine TV-Produktion als alles andere unter der Schirmherrschaft von WWE und wahrscheinlich auch der GEA im Hintergrund. Für mich wirkte gerade in der Art und Weise, wie das aufgestellt gewesen ist, fast schon wie eine Entschuldigung. So, ja, wir wissen, das sind die Probleme, aber guck mal, ja, wir wissen, das sind die Probleme, aber schau mal, es wird besser irgendwie. Ja, wir wissen, es ist halt irgendwie nicht ideal, aber wir versuchen es dann trotzdem zu verkaufen. Wie ging's dir da?
Also, das ist ja, wie du sagst, natürlich eine reine Business-Entscheidung, weil es hieß ja auch immer, ja, WrestleMania woanders, ah, Logistik, schwierig natürlich, WrestleMania London, ja, muss man mal schauen, Logistik, man muss ja alles rüber machen, ist jetzt ja nicht wie ein Premium-Live-Event, sondern eine Mania ist ja schon größer, ja, vielleicht mal gucken, wo es einfach nur ist, ey, sobald jemand zahlt, kommen wir, ne? Und zahlt London, kommen wir nach London, zahlt Saudi-Arabien, kommen wir nach Saudi-Arabien, deswegen haben wir es ja auch immer schon so am Horizont gesehen. Spätestens als dann bekannt wurde, okay, jetzt geht auch der Rumble zum ersten Mal richtig rüber und es werden nicht mehr glorifizierte House-Shows, sondern richtige Pay-Per-Views damals noch. Dann auch die größeren Events, dann der Rumble und dann war natürlich klar, okay, irgendwann kommt auch die Mania, ne? Weil Kohle wird auf den Tisch gelegt und darum geht's eben. Und auch hier, die wissen natürlich, dass es auch einen entsprechenden Shitstorm geben wird, ne? Und das versucht man dann natürlich auch entsprechend abzufangen, indem auch ein Taker sagt, ja, aber guck mal, die Fans, die sind ja auch passioniert da. Und unabhängig davon, das möchte ich dir nicht mehr absprechen. Also ich bin ganz ehrlich, manchmal bei so manchen Saudi-Shows hast du bessere Crowds als irgendwo in Amerika, weil Amerika-Crowds wirklich Müll sind teilweise. Ne? Also ich möchte den Leuten ja gar nicht absprechen, dass sie Fans sind. Das ist ja auch komplett cool. Und ich sag mal, wenn du jetzt da wohnst und bist halt Fan, ist ja cool, kriegst halt eine WrestleMania, so als normaler Typ. Ne? Aber dieses ganze Drumherum, im Rahmen von Sportswashing, wir kaufen die Events eben ein. WWE ist natürlich noch mehr als jemals zuvor wirtschaftlich motiviert gewesen, waren sie schon immer, spätestens seitdem sie ein krasses Börsenunternehmen geworden sind, aber jetzt eben durch TKO auch noch mal mehr. Und natürlich dann auch gerade mit dem Frauenthema macht es ja Sinn, stellen die Bianca Belair dahin. Und selbst falls sie nur 10-20% überzeugt, ist es ja trotzdem schon mal besser, als 100% Leute, die dagegen sind. Und genauso ist es auch aufgezogen worden. Deswegen hast du auch einen Undertaker, weil, ne, wenn Taker was sagt, das steht erstmal, weil es ja der Undertaker, ne? und der hat ja auch da schon seine Auftritte, kommt da irgendwie in Undertaker-Montur raus und präsentiert irgendwie die Fußballtrophäe oder sowas alles, ne? Ja. Das ist ja das Gleiche. Und bei Bianca Belair ist es eben auch so, die stellen sie da hin, die sagen, der sagt das und das, wir alle sind uns bewusst, dass das nicht wirklich so ist, aber wir verkaufen es halt, weil, wie du sagst, es ist in dem Sinne eine Verkaufsveranstaltung, um den Leuten zu sagen, guck mal, das machen wir jetzt. Die wissen natürlich, die Leute werden darauf negativ reagieren. Wir machen aber trotzdem Schadensbegrenzung. Und im Endeffekt ist es komplett egal, wie die Leute reagieren, weil es trotzdem gemacht wird.
Ja, also das ist auf jeden Fall in Stein gemeißelt. Wir sprechen natürlich jetzt hier auch über eine wirklich langjährige Zusammenarbeit zwischen der WWE und Saudi-Arabien. Das ist seit 2017, 2018, wenn ich mich jetzt komplett täusche, von 8 Jahren gesprochen. Also sind es 2017 der Fall. Das wird nichts dran ändern. Also egal, was wir jetzt sagen, was ihr sagt, das wird nichts dran ändern. Ganz klar, weil man wird da sehr viel Geld mit verdienen. Ich fand den Auftritt vom Undertaker tatsächlich am interessantesten. Dass natürlich Bianca Belair da diese Schiene fährt, das hat sie auch schon in der Vergangenheit gemacht. Vollkommen cool, wie du schon gesagt hast, sie verkauft da das Produkt und sie steht repräsentativ für das Damenwrestling in der aktuellen Situation. Ist natürlich, sie ist da Profi. Sag mal so, ihr Arbeitgeber sagt, hey, mach das, dann machst du das. Ist halt einfach so. Beim Undertaker fand ich es interessant, weil der Undertaker vielleicht nicht ganz so viel vorgegeben bekommen hat wie die Bianca Belair oder sich vielleicht nicht ganz so viel Gedanken gemacht hat im Vorfeld. Er hat sehr oft gestockt, hat sehr oft auch so ein bisschen mit den Worten gerungen und das fand ich ganz spannend, weil dadurch diese Worte, die er gewählt hat, die, wie du gesagt hast, also ich will auch den Leuten da vor Ort nicht absprechen, dass die ja Spaß dran haben, dass sie Wrestling lieben. Das würde ich nie jemandem absprechen, der da irgendwie ein Ticket für kauft, der das in seiner Freizeit verfolgt, würde ich nie jemandem absprechen. Nichtsdestotrotz wirkten die Aussagen vom Undertaker bemüht in der Art und Weise, wie er es vorgetragen hat. Sie wirkten nicht souverän. Und da habe ich mich halt auch gefragt, weil ihr wisst auch, dass der Undertaker natürlich ein Corporate Guy ist, aber der ist auch ein Traditionalist. Und das ist genau das, was ja hier so ein bisschen auch aufeinander trifft, worüber wir auch gleich noch sprechen wollen. Nichtsdestotrotz, gehen wir mal weiter. Also, wir wissen, die Show ist fix. 2027, Saudi-Arabien, 2 Tage. genaues Datum ist noch nicht bekannt. Das muss man jetzt erstmal sacken lassen. Wir haben so ein paar kleinere Informationen beziehungsweise auch Spekulationen, was das Geld im Hintergrund angeht, weil wie du schon gesagt hast, natürlich, wir wissen, dass WWE in erster Linie die Shows inzwischen verkauft. Das heißt, solche großen Events, da gehen sie nicht hin zu den Hallen und sagen, wir würden gerne hier veranstalten, wie viel müssen wir zahlen, sondern die gehen dahin und sagen, liebe Stadt, wir bieten euch Produkt XY an mit dem Market Value und mit den Möglichkeiten, wie viel zahlt ihr uns denn? Wie du gerade schon mit London zum Beispiel angesprochen hast.
Ja.
Und Saudi-Arabien, wissen wir, hat in der Vergangenheit rund 50 Millionen Dollar pro Show bezahlt. Deswegen war es ja auch so ein lukrativer Deal, einfach weil das größer gewesen ist als sehr oft als die Einnahmen, die auch zum Beispiel in der WrestleMania an sich eingebracht haben. Im Laufe der vergangenen Tage gab es da eine Entwicklung, was die Zahlen, die kolportierten Zahlen angeht. Also es war erst von 100 Millionen Euro die Rede und da habe ich mir schon gedacht, Moment, 100 Millionen Euro für 2 Shows ist ja eigentlich normal. Haben sie ja vorher auch bekommen. Und jetzt gab es dann eben von Nick Lopiccolo, das ist der Head von Paradigm Agency. Paradigm Agency ist ein Talentunternehmen, Talentförderunternehmen, Talentagentur, wie man es nennen mag, die mit sehr vielen Wrestlern zusammenarbeitet, die gerade in den schauspielerischen Bereich rein wollen. Da ist auch ein CM Punk zum Beispiel drin, Drew McIntyre und einige mehr. So, und der hat einfach mal die Summe 250 Millionen hier in den Topf geworfen. Und das, bin ich ganz ehrlich, riecht für mich eher nach einem Deal, den WWE eingehen würde. Gerade auch, weil wir davon mit rechnen müssen, dass nicht nur WrestleMania da stattfindet, da wird auch SmackDown stattfinden, da wird auch Raw stattfinden und vielleicht sogar noch NXT oder was auch immer.
Ja, genau, also und ich glaube auch, in diesem Rahmen wirst du dich bewegen, vielleicht sogar noch einen Tacken höher, ne? Also weil es hieß ja auch, okay, eigentlich war so grob angeplant, 2028 zu machen. Mhm. Jetzt hast du aber in 27 dieses 300-jährige Jubiläum der ersten saudischen Staatsgründung, dass sie gesagt haben, okay, das ist natürlich ein besonderes Jubiläumsjahr und dann holen wir nochmal die Extra-Events dahin und deswegen wollen wir auch die Mania haben. Und das Geld gibt da auch einfach die Marschrichtung vor, ne? Und dann sagen sie ja, vielleicht komm, dann packen wir 300 Millionen auf den Tisch und dann mach, also es geht eher darum, so dieses, das haben wir schon lange gesehen bei Saudi-Events, wir wollen das haben und wir zahlen auch dafür und wir zahlen auch viel dafür. Und sollte es Probleme geben in der Umsetzung, dann zahlen wir euch ein bisschen mehr und ihr löst diese Probleme in der Umsetzung. Und das haben wir halt schon häufiger gesehen, siehe auch die Stages, die dann irgendwann immer spektakulärer und größer wurden, bis dann da irgendwann diese eigene alte WrestleMania-Stage einfach geblieben ist, nach dem Motto, hier, so, jetzt haben wir sie da, das ist unsere Saudi-Stage und sowas. Und das wirst du auch hier haben, weil das zieht sich ja auch so ein bisschen durch, weil es gab natürlich auch dann direkt die ersten Memes und Spekulationen, auch bei uns in der Gruppe, wo es dann darum ging, okay, wir hatten es schon mal auch bei verschiedenen Rumbles oder auch gerade bei diesem ersten Greatest Royal Rumble, wo es hieß, ja, wir wollen Yokozuna haben. Und dann so, ja, die gibt's nicht mehr. Also, das geht nicht, ne? Und dass es dann jetzt auch darum geht, wer wird da auf die Karte geholt? Weil die Spekulation war natürlich direkt riesig. Also es hieß dann sofort The Rock gegen Roman oder The Rock gegen Cody. Ne? Und dann ging es da direkt weiter. Undertaker, Shawn Michaels, also nimm alle großen Namen, Stone Cold, ist egal wen, wer noch irgendwie einen großen Namen hat, den man nochmal in den Ring schleifen kann. Das, also gab es ja auch dann so direkt als Gag so The Last Time Ever, dann irgendwie John Cena gegen Kurt Angle oder sowas. Ne? Also und ich glaube trotzdem, dass wir nicht so weit davon entfernt sind, dass wir zumindest, weiß ich nicht, 2, 3, 4 große Namen, große alte, retirierte Namen vielleicht sogar auf der Karte zu haben, teils aktiv im Ring und falls es nicht mit Ringglocke ist, dann aber mit einem Segment oder als Host oder als Anheizer, keine Ahnung was.
Sehe ich auch so. Also auch Triple H hat ja schon in der Pressekonferenz angekündigt, dass es der most star-stacked WrestleMania Act ever wird, sozusagen. Das ist jetzt frei übersetzt, hier frei eingesprochen, aber genau das wird es halt eben sein. Und ja, wie du schon gesagt hast, also die Spekulationen da auch seitens dem Wrestling Observer sind da schon wild gewesen. Also da hat natürlich auch, The Rock ist natürlich da ein Name, den man haben möchte. Und da wurde auch direkt gesagt, dass The Rock, wenn er da antreten wird, auch wahrscheinlich einen Gehalt in Rekordhöhe bekommen würde. All das noch reine Spekulation. Was eben aber auch, finde ich, interessant ist, weil zum Beispiel jetzt das normale Roster, das bekommt keinen Sonderbonus mehr, ne? Also es ist, weil früher war es ja auch mal so, dass man gerade auch für Pay-Per-Views, PLEs immer Sonderboni oder auch für Saudi-Shows Sonderboni bekommen hat. Das ist inzwischen nicht so, sondern das ist dann eben ein normaler Deal, den man hier sozusagen hat, ne? ist schon heftig. Aber ich glaube auch, man kann davon ausgehen, dass man hier alles, was Rang und Namen hat, wird man hier reinholen. Und auch da, wenn da irgendjemand nicht kommen möchte, dann wird hier der Kollege Al-Sheikh, wird dann eben sagen, ja, hier, Portemonnaie auf, wie viel hättest du denn gerne? Weil ich glaube, man möchte da nach außen hin extrem groß wirken. Man möchte das entsprechend promoten und sich hier eben entsprechend zeigen. Wir holen dieses Produkt, ne, der ist den Super Bowl des Wrestlings, den holen wir nach Saudi-Arabien und das ist für uns eine ganz, ganz große Nummer und nachdem wir jetzt auch den Rumble haben, da gibt es jetzt auch inzwischen ein Datum mit dem 31. Januar 2025, ja, also ich glaube, da kann man Großes erwarten, was so das Drumherum angeht. Nichtsdestotrotz, dieses Einkaufen von der Show ist natürlich nie angesprochen worden von offizieller Seite, aber ist natürlich etwas, Kai, was bei vielen, vielen einen wirklich sehr faden Beigeschmack hinterlässt, gerade in Verbindung mit den menschenrechtlichen Problemen, die Saudi-Arabien nun mal seit jeher mit sich bringt.
Ja, also das ist ja auch schon seit ewig ein Thema, ne? Also gerade als dann auch nochmal angeheizt wurde durch den Tod des Journalisten, wie hieß er nochmal?
Khashoggi.
Damals, das war ja auch nochmal, was das Ding nochmal größer gemacht hat, auch bei uns im Podcast nochmal größer gemacht hat.
Ja.
Wo es dann darum ging, oder wo du auch dann, ich weiß gar nicht mehr, war es vor Corona? Mit diesem Flug, wo es dann, wo die dann irgendwie auf dem Rollfeld standen und irgendwie nicht fliegen konnten und es dann da auch nochmal Probleme gab.
Das war 2019.
Ja. Also
vor Corona.
Also all solche Sachen. So. Das hat sich jetzt ja anscheinend auch wieder gebessert, dass die Tennis auch sagen, du, wir fliegen da gerne hin. Dann kommt auch CM Punk und entschuldigt sich nochmal und sagt auch, wie toll hier alles ist. Und sagt, war alles nicht so gemein, Leute, ich habe schlecht geschlafen. Und dann war der Zug draußen so laut und die Fenster und dann konnte ich nicht so gut einschlafen. Da musste ich einfach auch mal The Miz sagen, dass er Blood Money Dick sacken soll. Was, Leute, tut mir leid.
Ne? Jeder an jedem
schlechten Ich lieb Sonntag. Euch doch alle, komm, ich bin's doch euer Punk. Und auf jeden Fall, worauf ich hinaus will. Die eine Sache ist natürlich dieses politische Ding, dieses Sportswashing-Ding mit Saudi-Arabien, was viele nervt. Muss man aber trotzdem sagen, es ist ja mittlerweile auch bei vielen diese Gleichgültigkeit eingetreten bei den Saudi-Events. Es ist einfach so. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Also du merkst es ja auch bei uns. Ganz am Anfang, als dieser Deal war, war es auch in den Kommentaren noch viel größeres Thema. Jetzt ist es dieses klassische, yo, finden wir kacke. Leute sagen, yo, finden wir kacke. Okay, weiter geht's mit der Show. Ist einfach so.
Ja.
Was hier jetzt halt einfach noch hinzukommt, ist so ein bisschen, ich übertreibe jetzt bewusst pathetisch, dieser Stich ins Fanherz, den du eben hast. Ne? Mit TKO nervt schon generell extrem seit einem Jahr mit Entwicklungen und diesem Anti-Fan-Proaktiv-Gewinnkurs. So, es ist komplett egal, wer hier hinkommt, ob wie lange er Fan ist, wie wichtig ihm das ist. Hauptsache, Summe X wird gezahlt. Ne? Und so dieses, ja hier Familienprodukt, bla bla bla, und auf einmal kostet dieses Familienprodukt aber 1.000 Euro, wenn du mit Vater, Mutter, zwei Kinder gehen willst. Ne?
Ja.
Und das ist eine Sache, finde ich, die du auch merkst, die du auch auf dem Discord merkst oder die ich auch bei mir selber merke zum Beispiel. Viele Leute, egal jetzt auch mal unabhängig, wie gut oder schlecht das Produkt ist, weil wir haben jetzt halt wirklich so ein Auf und Ab teilweise. Wir hatten wirklich extrem gute Sachen, wir hatten auch sehr langweilige Sachen. Aber Leute werden vom Produkt so ein bisschen weggetrieben aktuell, weil sie sagen, diese ganze Entwicklung rund um diesen Turbokapitalismus, die nervt mich so extrem. Und es war immer dieses, ja, die großen Events sind irgendwie heilig, die machen sie. Ne? Und jetzt der Rumble geht rüber, sind die Leute so, ach, warum muss jetzt der Rumble rübergehen? Das ist doch kacke. Ne? Und jetzt geht dann eben WrestleMania rüber und dann machst du deine eigene zweite WrestleMania mit Wrestlepalooza und so ein Kram. Also ist irgendwie komisch, weil bei keinem anderen Hobby beschäftigt man sich so sehr mit der Business-Seite, wie beim Wrestling, wenn man das mal ehrlich ist.
Ich glaube, die Fußball-Nerds machen das auch, oder?
Ja, gut, das stimmt natürlich. Aber da ist ja immer noch so dieses, ja, ich hasse die alle, aber wenn sie ein Tor schießen, bin ich halt happy, ne? Also, es ist, aber hier ist ja wirklich dieses Problem. Also, mich schreckt das Produkt ab durch diese Business-Entscheidungen, weil ich wirklich merke, das geht nicht mehr darum, irgendwie tolle Events zu machen und auch für die Leute. Und keine Firma ist da irgendwie ein Wohltätigkeitsunternehmen, ne? Das war schon immer so.
Ja.
Aber es ist halt in den letzten Jahren 10-mal heftiger geworden und das nervt tierisch.
Ja, und Markus hat es auch im Magazin gesagt, der Erfolg gibt TKO aber tatsächlich recht. Ne? Es ist ein börsennotiertes Unternehmen. Wir sehen uns den Aktienkurs an und seitdem es quasi TKO gibt, hat sich da der Wert der Aktie verdoppelt fast. Also das ist schon ein gewaltiger Sprung.
Also,
und wenn man damals angelegt hat, hat man da auch Geld mit verdient natürlich.
Komplett, also gutes Geld verdient. Ne? Also ja. zeig mir so viele Aktien, die einfach so zunehmen. Ne? Also die jetzt so stark steigen, irgendwie um über 100%. Die Sache ist aber auch, was wir halt auch im Magazin meinten, das heißt dann auch immer, ja, oh, keine Ahnung, jetzt der große Fox-Deal, super riesig gewesen damals, ne? Erste Show, Kofi Kingston, Brock Lesnar, super Titelverteidigung.
Was?
Haben wir noch aus deinem Auto gereviewt bei der Tech League.
Das stimmt, ja, das war super.
Auf jeden Fall. Also, und es gab immer diese höher, schneller, weiter Deals, ne? Und dann hieß es immer, ja, die Zahlen sind so, geht, ne? Und irgendwie sind alle jetzt da doch nicht so zufrieden und Fox will es auslaufen lassen. Und dann kommt der nächste krassere Deal.
Ja.
Und ja, oh, Zahlen, irgendwie weiß ich nicht, sind nicht so happy. Und auf einmal kommt der Peacock-Deal und er ist der größte, den es jemals gab. Und auf einmal kommt der Netflix-Deal und jetzt kommt der ESPN-Deal. Also businessmäßig wird da alles richtig gemacht.
Ja.
Nur es ist halt für Fans sehr nervig, weil auch diese Business-Entscheidungen teilweise Einschnitte in den Konsum deines Produkts haben. Und das ist halt super anstrengend, weil du kannst dich nicht mehr sagen, oh, ich freue mich jetzt auf dieses Event und das wird aufgebaut, sondern Person X statt X hat gezahlt, deswegen müssen wir jetzt eine Show machen.
Ja.
Und ja, Aufbau ist jetzt leider nur 2 Wochen, Hauptsache wir haben irgendwie ein Match drauf, weil die haben halt gezahlt und wollen die Show haben. Also es geht halt nicht darum, ein tolles Produkt zu machen, sondern es geht darum, das Produkt zu verkaufen.
Ja, und wenn dann noch Mark Shapiro, das ist ja der COO, also Chief Operating Officer von TKO, und wenn der sich dann noch in Interviews hinstellt und sagt, ja, also wenn man streng genommen ist, also da ist WWE, was Ticketpreise angeht, man ist noch nicht auf dem Niveau von UFC und wir wollen noch höhere Erlöse erzielen mit Dynamic Pricing, ne, der dynamischen Preisgestaltung, was ein unglaublich unpopuläres Mittel einfach ist, um Preise hochzutreiben. Das haben wir jetzt ja auch bei der FIFA gesehen, wenn ich mich nicht täusche.
Ja.
Dann werden Ticketkontingente zurückgehalten, um quasi Nachfrage hochzuhalten, was natürlich dann dafür sorgt, dass das Dynamic Pricing wieder einsteigt. Dann natürlich auch diese verschiedenen On-Location-Pakete, wo du dann, hier, du kriegst noch einen Becher und du darfst noch mal Rhea Ripley die Hand schütteln oder sonst irgendwas für $500 extra. All das sorgt dann eben dafür, dass die Preise nochmal steigen, dass der Umsatz natürlich auch steigt. Und er hat auch gesagt, Vince McMahon, und wir haben sehr viel Schlechtes über Vince McMahon auch natürlich vollkommen zu Recht in den vergangenen Jahren berichtet. Er hat sich da eben stärker an Familien gerichtet, hat gesagt, nee, die Preise sollen nicht so hoch sein, damit die Familien noch alle hingehen können sozusagen und wir schrauben da nicht am Maximalen, was so die Ticketpreise angeht. Das ist jetzt anders, sondern man geht jetzt wirklich in die Region der besser verdienenden jungen Leute, der Geschäftsleute, die dann eben sich das auch wirklich leisten können. Und dieser Ausverkauf hat ja inzwischen auch schon in den Hallen für Reaktionen gesorgt. Ich glaube, es war ja in Frankreich, wo sie gerufen haben, wir haben kein Geld mehr, so nach dem Motto. Und es gab jetzt natürlich auch zuletzt natürlich auch bei Worlds Collide gab es auch Chants während dieser Promo-Videos, die dann eingeblendet worden sind, von You Sold Out bis hin über Buhrufe und negative Reaktionen, ähnlich wie wir es ja zum Beispiel auch bei der Geschichte mit Triple H und Donald Trump gesehen haben. Also hast du, ich finde das so, eigentlich ist es fast absurd, dass du bezahlst Geld für eine Veranstaltung und für eine Promotion und zugleich wird dir dann etwas vorgesetzt, wo du sehr fundamental gegen bist. Und ich finde diesen Kontrast, ich kann es immer noch verstehen, weil man ist immer noch Fan, man hat da Zeit investiert, man hat Liebe, Emotionen und Erinnerungen investiert, kann ich alles verstehen. Aber dieser Clash, der wird jetzt deutlicher denn je, oder wie siehst du das?
Ja, also, und auch da wird dann interessant sein, wie sich die nächsten Jahre entwickeln, ne?
Ja.
Also, weil werden die Hallen irgendwann leerer? Also, dass Leute sagen, okay, ich zahle es nicht mehr. Weil klar, du hast halt jetzt natürlich, und das ist halt auch das, was ich meine, ähnlich wie bei diesen Deals. Wo du sagst, okay, eigentlich muss es ja irgendwann an einen Punkt gehen, wo dann mal vielleicht auch ein schlechterer Deal abgeschlossen wird, weil dann irgendjemand sich das anguckt und sagt, du, so viel Wert hat das für uns nicht.
Ja.
Aber da ist man ja anscheinend noch nicht gewesen und da hat dann WWE immer Lösungen gefunden. Und klar, jetzt hast du natürlich, die Leute gehen dahin, weil sie sagen, John Cena Farewell Tour zum Beispiel. Das ist ein riesiges Event. wen schmeißt man nächstes Jahr da rein, ne? Kriegen wir dann mehr Brock Lesnar, der halt auch natürlich ein Draw ist, ne? Es wird ja immer so gesagt, so, okay, guck mal jetzt hier, da ist AJ Lee, alles krass, müssen wir ausverkaufen sofort, ne? Da ist CM Punk, kommt irgendwie besonders, müssen wir ausverkaufen. Die Frage ist, fällt man damit irgendwann auf die Schnauze? Und in der Logik, also von Logik her würde ich sagen, ja, muss irgendwann passieren. Aber ja, bisher schafft WWE TKO sehr gut, immer die nächste Superlative zu erreichen und die Leute zu bewegen, Summe X auszugeben, die Städte zu bewegen, Summe X auszugeben, die Sendeanstalten, nenne ich es jetzt einfach mal, dazu bewegen, Summe X auszugeben. Weil du hast es ja auch gesehen, ist auch eine Mania oder sowas. Und ich glaube, also Vegas war auch voll trotz der Preise. Klar, da konntest du natürlich gucken, dass du dann irgendwann nochmal so günstigere, ich mache Anführungsstriche für die Leute, die nicht auf YouTube gucken, Karten bekommst. Aber ich glaube jetzt auch die nächste Mania wird halt nochmal teurer.
Ja.
Und da ist die Frage. Bei
WrestlePalooza ja auch schon jetzt der Fall, dass die Tickets wieder teurer geworden sind, ja.
Und auch SummerSlam und sowas. Und die Frage ist da irgendwann ein Limit erreicht, dass du sagst, wir müssen wieder zurückgehen, ne? Aber, also, selbst sollte dieses Limit irgendwann erreicht werden, es geht ja nicht wieder auf den Stand, auf den es mal ganz früher war, sondern so, keine Ahnung, fiktive Zahlen. Sagen wir, wir waren früher bei 100 Euro pro Karte und jetzt zahlen Leute 500, ne? Dann auf einmal ist 500 dieses Limit. Dann sagen die ja nicht, ja, dann machen wir wieder 100 Euro, sondern dann sagen sie, machen wir halt 400. Ist immer noch das Vierfache, ist halt nur ein bisschen weniger. Also, es ist ein bisschen wie mit Inflation, auch wenn du zum Rewe gehst oder sowas. Also, diese tollen Preise, wo du sagst, ah, ich kann jetzt mal WWE gucken oder sowas, ist vorbei, glaube ich.
Ja, also da die Gewinnmaximierung, das wäre das Wort, was wir ja schon diverse Male verwendet haben, die schreitet da eben sehr, sehr stark voran und es wird eben abzuwarten sein, wie lange die Fans das noch mitmachen, gerade auch mit dieser emotionalen Komponente im Hintergrund. Ich glaube, das darf man gar nicht unterschätzen. Das ist ja selbst ein Eric Bischoff und jetzt, ne, man kann von Eric Bischoff heute halten, was man möchte, aber jetzt tatsächlich hat er in der aktuellen Ausgabe von 83 Weeks, so Englisch, ein paar interessante Dinge gesagt, die ich hier mal zur Diskussion stellen würde. Vor allem dieser Punkt mit der Tradition. Vince McMahon hat sich ja damals immer geweigert, wirklich mit einer WrestleMania zu verkaufen und außerhalb der USA zu veranstalten, weil für ihn eben das Wrestling auch sowas Uramerikanisches gewesen ist. Wir hatten mal einen SummerSlam in UK, wir hatten andere große Ereignisse, aber eine WrestleMania zu verkaufen, ist ein Bruch in der Tradition. Und tatsächlich sehe ich das auch so, im Speziellen natürlich auch an ein Land, was auf der einen Seite natürlich diese Menschenrechtsproblematik im Hintergrund hat, zum anderen aber auch an ein Land, was eigentlich gar keine Wrestling-Historie hat oder irgendwas in dem Sinne. Wie siehst du das?
Ich verstehe auf jeden Fall den Ansatz. Ich finde, er ist sehr traditionalistisch und idealistisch.
Richtig, ja.
Auch von einem Mann, der trotzdem sein Produkt dahin verkauft hat in 2018. Ne? Also das ist einfach nur, die Grenze wurde einfach nur woanders gezogen.
Ja, das stimmt.
Von daher finde ich es jetzt unter dem Aspekt, wie man es jetzt verkauft, so nach dem Motto, ja, aber er hat Mania nicht verkauft, ne? Trotzdem eher ein heuchlerisches Argument, weil, ja, du hast deine Grenze nur anders gezogen. Es ist aber komplett egal. Also dann zu sagen, ja, Wrestling ist halt was ganz Amerikanisches, das geht bis WrestleMania, aber es gilt nicht für Hell in a Cell. Weil Hell in a Cell, dann ist es nämlich nicht uramerikanisch. Also deswegen denke ich mir so, komm, also ich bitte dich.
Gut, Hell in a Cell in Saudi-Arabien hätte schon einen ziemlich bitteren Unterton, wenn man ehrlich ist.
Aber wir hatten da aber, nee, aber wie hieß es? Nee, ach nee, es war nur ein Hell in a Cell Match, aber es hieß irgendwie super, mega, hyper Showdown oder sowas.
Genau. Also man muss dazu sagen, Eric Bischoff hat auch gleichzeitig gesagt, dass er es versteht, dass das die Weiterentwicklung des Geschäfts ist, dass TKO ein börsennotiertes Unternehmen ist. Das heißt, auch er hat da durchaus anerkannt, so aus wirtschaftlichen Gründen macht das Sinn. Er hat aber eben diesen Einschub gebracht mit der Tradition, mit dem Punkt, der da eben hinten dranhängt. Und ich glaube auch, dass diese Emotion für viele Fans halt eben was wichtig ist. Wie du schon gesagt hast, es ist wirklich für viele ein Stich ins Fanherz. Nicht unbedingt, dass, also ich glaube, für viele US-Fans ist das, glaube ich, schon eine Enttäuschung. Zu sagen, ja, übrigens, das ist jetzt die erste WrestleMania, die nicht in Nordamerika stattfindet. Ich schließe da Kanada mit ein. Sondern es ist was, hey, wenn ihr das sehen wollt, im Vergleich zu den letzten 42 Jahren, dann müsst ihr hier einmal quer über den Globus reisen. Und zugleich ist es auch für europäische Wrestling-Fans schon so ein bisschen bitter, weil wir sehen jetzt immer diese großen Stadien, wir sehen die gute Stimmung, die Leute sind auch bereit, das zu bezahlen. Da geht das in verschiedene Emotionsrichtungen hinein, die wirklich nicht gut sind. Und ich frage mich gerade auf dem US-Markt, ob das nicht, wie du gerade auch schon angesprochen hast, auf lange Sicht einen negativen Effekt haben kann. Wir sehen es an YouTube-Downvotes, wir sehen es an den Buhrufen in den Arenen. Also hält sich das jetzt dauerhaft bis WrestleMania 42? Wie wird die Road to WrestleMania 43 in den USA sein? Die werden ja nicht komplett in Saudi-Arabien plötzlich unterwegs sein.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube natürlich jetzt klar, am Anfang wirst du ganz viel haben mit You Sold Out oder sowas. Und es ist wie mit allen Sachen, es wird einfach abebben. Ne? Das ist klassisch. Was interessant ist, was du gesagt hast, ist, oder was eine interessante Frage ist, wie die Road to WrestleMania sein wird. Denn ich glaube, da wird das Ganze natürlich nochmal aufkochen. Ne? Und da wird es auch häufiger dann Buhrufe geben, gerade wenn es dann gesagt wird, ja hier bei WrestleMania. Oder es wird natürlich erwähnt werden in Saudi-Arabien. Mal gucken, was man sich da so für ein WWE-Wording wieder überlegt. Ne? Oder ob man sagt, so, ja, ich sehe dich in Riyadh oder sowas. Weil dann sagt man eben nicht Saudi-Arabien. Keine Ahnung. Also, kennst ja WWE. Ne?
Ja, ja.
Dass sich da wieder irgendein tolles Wording überlegen, was dann vorgegeben wird. Ich sag mal, wir werden jetzt noch Berufe haben, immer mehr, es wird abebben. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann wieder aufflammen wird auf der Road to WrestleMania, die aber auch, also gucken, wie es dann ist, erst in anderthalb Jahren ist. Ne?
Ja.
Also allein bis dahin, wer weiß, was da bei TKO noch alles passiert.
Das ist korrekt. Aber ich gehe auch davon aus, also wenn das jetzt einfach Stand jetzt, wo wir jetzt gerade stehen. Ich glaube, das wird schon einen negativen Einfluss auf die Stimmung in den Hallen haben. Und ich bin auch neugierig drauf, ob das auch Probleme im Ticketverkauf mit sich bringt. Weil viele, vielleicht einige gehen vielleicht wirklich im Glauben daran, okay, ich mache den Rumble mit, ich mache vielleicht auch Elimination Chamber mit und dann nehme ich im WrestleMania mit, weil ich genug Geld habe. Aber ob die dann auch die Reise nach Saudi-Arabien auf sich nehmen, halte ich für ein großes Fragezeichen. Und ich glaube, dass das schon die Stimmung in den Hallen beeinflussen wird und da auch durchaus ein negatives Feedback mit reingeben wird. Aber man muss dazu sagen, ich glaube nicht, dass dieses negative Feedback so negativ sein wird. Das ist das, was du durch diesen Deal mit Saudi-Arabien einnimmst. Und das ist halt eben das Problem. Also, weil das ist einfach, das sind so absurde Summen, die da halt eben generiert werden und bezahlt werden, dass die WWE sagen wird, wenn wir jetzt mal ein paar Tickets weniger verkaufen, mal ein bisschen weniger Merch verkaufen, wenn halt aus der Arena 10-15% buhen und dann hört das, ja, dann decken wir das drüber. Uns ist das eigentlich egal, weil wir verdienen trotzdem noch genug Geld. Und die Zuschauereinnahmen sind im Endeffekt nur ein ganz kleiner Teil von dem, was TKO wirklich verdient. Das darf man nicht vergessen.
Ja.
Die großen Einnahmen sind über die Live-Events, durch die verkauften Live-Events und natürlich durch die Medienrechte. Und die Deals, die stehen ja, also da muss man sich keine Sorgen machen. Deswegen auch dieser Punkt, ja, wird WWE jetzt irgendwas ändern, werden die reagieren? Nein.
Nee. Also, man muss ja eh sagen, wir kommen ja auch wirklich aus einer Zeit noch vor TKO, aus der großen Vince McMahon-Zeit, wo wir teilweise konstant Tonspuren drüber gelegt haben, ja, über Crowd-Reactions oder sowas. Also es ist jetzt auch nicht so ein, ja, die hören nicht auf uns oder sowas. Wir erinnern uns an die tolle Triple H-Promo, so, ja, ich und mein Freund Mark, wir gucken das nicht mehr, hahaha, ne? Bis dann irgendwie 2 Jahre später die ganze McMahon-Family im Ring stand, um sich zu entschuldigen oder sowas alles.
Wir also, hören auf euch, Leute, wir hören ja, auf euch.
Bitte, 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 hört auf, nicht zu gucken. Also von daher, nee, da wird sich nichts ändern. Und ich glaube halt auch wirklich, dass das Publikum in der Halle sich auch so durchmischt, ne, oder so geändert wird durch die Ticketpreise, dass du immer mehr Leute in der Halle hast, denen das auch relativ egal ist, dass WrestleMania 43 da stattfindet, weil du so ein bisschen, ähnlich wie im englischen Fußball teilweise auch, so die wirklich sehr stark passionierten Fans, die wirst du dann nicht mehr, also weniger in den Hallen haben, weil sie sagen, ey, das kann oder will ich mir nicht leisten. Ne? Du hast dann da dieses Eventi-Publikum. So, ich behaupte jetzt auch mal, dass beim Super Bowl die größte Ansammlung an Nicht-Fußball-Football-Fans ein Footballspiel guckt. Einfach nur für das Event, und so wird's auch immer mehr sein bei den großen WWE-Sachen, sei es ein SummerSlam oder sowas, wo Leute sagen, ach ja, das ist da, das ist sehen, gesehen werden, und dann gehe ich da hin und dann ist halt gut. Und allein deswegen wirst du dann vielleicht die Leute, die sich darüber mehr beschweren, dann sowieso nochmal größer im Internet ausgelagert haben, in irgendwelchen, ja, Kommentarsektionen oder sowas, weil sie sagen, ich zahle jetzt hier nicht für Oberrang $400, ne?
Ja, es ist ohnehin natürlich der Punkt, wie sehr inzwischen die Reaktion, die man online liest, mit dem kollidiert, was so in den Hallen stattfindet. Das haben wir jetzt schon die letzten, seit über einem Jahr beobachten wir das schon. Ne? Alle, wie du schon, dein Lieblingsbeispiel, ne? Alle buhen online Jey Uso aus und in der Halle alle so, yeah, yeet, yeet und so. Und ich glaube auch, dass das inzwischen ein ganz anderes Publikum ist, was das Ding online schaut und was das Ding wirklich in den Hallen schaut und da bereit ist, die Sachen zu bezahlen. Und diese Entwicklung wird weitergehen. Und deswegen, also ich als jemand, der jetzt Wrestling seit 1990 verfolgt, ich find's natürlich nicht geil. Also natürlich nicht, ne? Aber ich sehe mich auch nach wie vor hier in der Rolle des Berichterstatters und ich schaue mir das auch an und ich finde auch diese Entwicklung total interessant, einfach weil ich auch noch, ich bin ja eigentlich von der Uni her, bin ich auch zumindest ein Teilhistoriker. Ich finde diese Entwicklung des Unternehmens und auch die Entwicklung, die jetzt eben das Produkt WWE und das Wrestling dann auch nimmt, in all seinen Facetten, finde ich total spannend. Und auch wie da die Politik mit reinmischt und sowas, finde ich total spannend. Und deswegen freue ich mich tatsächlich auch, bis zu einem gewissen Maße darüber berichten zu dürfen, weil es so eine andere Herangehensweise inzwischen auch ist, als einfach nur, ja, wir schauen uns jetzt ein Event an und sagen halt, ob die Matches gut oder schlecht sind oder ob mir jetzt die Aktion XY gut gefallen hat oder nicht. Ne?
Ja.
Aber klar, ich kann total verstehen, dass da Leute enttäuscht von sind, von dieser Entwicklung, aber Kai, streng genommen, es ist ein konstanter Weg, den man da gegangen ist. Man darf enttäuscht sein, auch gerade über die Umsetzung. Ich war wirklich erbost. Ich habe das mit meiner Frau auf der Couch geschaut und die war halt gerade über die Aussagen von Bianca Belair, war die halt komplett schockiert und meint so, das finde ich jetzt aber nicht so geil, was sie da erzählt, ne? Gerade mit den Hintergründen.
Ja.
Boah, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt hier, kriege ich hier ein persönliches Ende raus? Ich glaube nicht, oder?
Nee, ist schon scheiße.
Ich bin sonst immer bemüht, irgendwie so einen neutralen Punkt am Ende zu bringen, aber eigentlich gibt's hier keinen neutralen Punkt, ne? Also,
wie gesagt, mich würde da wirklich mal interessieren, also, weil wir hatten ja auch schon dann natürlich die Diskussion auch schon auf dem Discord, aber auch gerne hier in den YouTube-Kommentaren, wie die Leute das finden. Und ich glaube, du hast da wirklich alles Mögliche bei. Also, du hast wirklich Leute sagen, ey, WrestleMania, so, das gehört einfach nach Amerika oder pack's dahin, wo die geilste Crowd ist, pack es nach London, die Leute haben Bock, die Leute sind heiß, pack's in Wembley rein oder sowas, ne?
Ja.
Ich glaube, du wirst aber auch, und das ist halt auch, ist ja alles irgendwie eine legitime Meinung, du wirst auch Leute dabei haben, die sagen, ey, ganz ehrlich, mir ist komplett egal, sollen sie einfach irgendwo machen, ich gucke eh von zu Hause aus, das ist eine geile Sendezeit für mich, so, ich kann WrestleMania super entspannt gucken, ist ja auch eine Sache, die ich mir trotzdem auch beim Rumble gedacht habe, wenn ich das irgendwie sage, ich fahre zu Chris oder sowas, ich muss halt nicht bis 2 Uhr nachts wach bleiben, sondern dann ist irgendwie 8 Uhr und dann catchen die da stabil an aus und ich kann es gut gucken und dann liege ich irgendwie um 12 in der Pofe, Leben ist gut, ne? Also,
das ist vielleicht von uns hier in Deutschland, Österreich, Schweiz, wo auch immer ihr das hier aus Kontinentaleuropa hört, das ist natürlich der einzige, also einer der wenigen positiven Punkte, die wir vielleicht hier nochmal nennen können. Wir kriegen WrestleMania zur besten Fernsehzeit, ne? Genauso wie den Rumble zur besten Fernsehzeit.
Und wenn dann auch Leute sagen, du, dieses Ganze drumherum, das interessiert mich nicht, weil diese Ticketpreise, das betrifft mich nicht. Ich gehe vielleicht einmal im Jahr irgendwie zu einer Hausshow. Ja, die sind teurer geworden, aber gut, dann zahle ich halt irgendwie ein Fuffi mehr. Das ist für mich verkraftbar und der Rest juckt mich nicht. Dann ist das auch okay, ne? Dann, und die Meinung wird es auch geben.
Klar.
Dann ist man ja kein schlechter Mensch deswegen, wenn jetzt, also, deswegen auch, wenn jetzt jemand sagt, du, das ist meine Meinung dazu, dann kann auch die gerne in die Kommentare geschrieben werden, weil, so, deswegen fragt man ja nach Meinungen, ne? Und man sagt ja nicht nur, bestätigt das, was wir jetzt hier sagen, sonst löschen wir euren Kommentar oder sonst seid ihr blöd. Nee, also, da gibt's ganz viele verschiedene Sachen zu.
Ich kann auch total nachvollziehen, wenn jemand sagt, ich will mich einfach nur von WWE berieseln lassen, ne? Ich will die Show, ich will das Große, ich will das Feuerwerk. Kannst du dir vorstellen, wie viel Feuerwerk die Saudis bei WrestleMania rausballern werden.
Aber hallo, also da geht richtig ab, glaube ich.
Das sieht man vom Mond aus, sage ich dir. Nein, kann ich auch total nachvollziehen. Aber nichtsdestotrotz, unsere Aufgabe hier ist natürlich auch, alle Seiten zu beleuchten. Und ich glaube, das haben wir jetzt heute erstmal zu Genüge getan. Und vor allem auch, Kai, bis WrestleMania 43, du hast es angesprochen, da sind es nochmal 1,5 Jahre. Ich glaube, da werden wir noch einige Male über die ganze Thematik sprechen. Und auch einige Male wird da WWE nochmal einen Shitstorm an sich vorbeigehen lassen. Aber, also, was man da sagen muss, also wenn jemand ein dickes Fell was Shitstorms hat, dann ist es WWE, ne? Die sitzen da drin und denken so, oh, schön, passt schon, ist mir egal, guck auf mein Bankkonto, sieht gut aus, läuft.
Guck mal, hier ist Brock Lesnar, freut euch alle.
Genau. Und
die Leute freuen sich alle, ne? Also von daher
Ron Cena.
Auch da wieder. Ja, Ron Cena.
Ron Cena, genau.
Ron Cena, genau.
So ist das, lieber Kai. Ich würde sagen, dann sind wir an der Stelle aber mit dem Thema zumindest für den Augenblick durch. Ich glaube, wir haben unsere Meinung und auch die Fakten dahinter, glaube ich, ganz gut kundgetan. Wir haben es gesagt, wenn ihr uns da schreiben möchtet, wenn ihr mitdiskutieren wollt, ganz genau. Natürlich YouTube-Kommentare, Spotify, Discord wird auch schon, da wurde quasi die Pressekonferenz auch schon live diskutiert, muss man sagen. Schreibt auch gerne nochmal rein. Falls ihr euch wundert, wir hatten doch irgendwie jetzt an dem Tag, wo wir das jetzt hier hören, haben wir auch eigentlich einen anderen Podcast geplant. So, ja, wir haben aus aktuellen Gründen haben wir den erst gehypt, dann gefloppt vor Podcast um einen Tag nach hinten verschoben. Der erscheint jetzt am Montag. Genauso erscheint nächste Woche noch die Preview zu WWE Wrestlepalooza und dann nächste Woche an meinem Geburtstag die Review zu Wrestlepalooza. Happy Birthday an der Stelle. Und also ihr werdet hier einiges zu hören bekommen. Wir machen auch All Out natürlich. David und ich nehmen wieder für Supporter die Preview auf jetzt unter der Woche. Da wird es wieder einiges zu hören gehen. Und ja, Kai, ich glaube, damit sind wir durch. Möchtest du abschließend noch was sagen?
Nee, ich hab mir meinen Frust von der Seele geredet.
Okay, dann kann jetzt für dich der entspannte Sonntag losgehen. Ich muss noch wählen gehen, ganz wichtig. Und wir hören uns dann ja schon am Montag wieder zu dem offiziellen Wochenend-Podcast nach dieser Sonderepisode. Wenn ihr mehr von uns haben möchtet, Patreon, Steady, YouTube-Kanalmitgliedschaften, unterstützt uns da gerne, dass wir auch hier so Sonntags-Stunts sozusagen hier einfach mal durchziehen können. Ich sag Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.